NDR Info. Themen des Tages.
Ja, bei Volkswagen wächst die Sorge vor Werksschließungen, auch hier im Norden, und einem massiven Stellenabbau. Wir sprechen mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Olaf Lies über die Zukunft der Standorte. Außerdem, die Bundesregierung will sich bei ihrer Klausur in Neu-Hardenberg nach schwierigen Monaten neu sortieren. Und Timing ist alles. Ein neuer Vorschlag zur Zuckersteuer sorgt innerhalb der Koalition durchaus für Wirbel. Was sich da ändern könnte, auch darauf schauen wir. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 25. August. Ich bin Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. VW in der Krise. Seit Monaten ist immer wieder aus der Konzernspitze zu hören, dass der Volkswagen-Konzern kleiner werden muss, dass weitere Zehntausende Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, dass Werke vielleicht auch geschlossen werden müssen. Volkswagen steht möglicherweise vor dem tiefsten Umbau seiner Geschichte. Heute kam es zu einer Art Showdown in der Herzkammer bei VW in Wolfsburg. Im Wolfsburger Stammwerk warb Vorstandschef Oliver Blume vor mehr als 10.000 Beschäftigten, die teilweise auch per Monitor zuschauten, erstmals auf einer Betriebsversammlung für seine Sparpläne. Zitat: Für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm können wir heute noch keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er Jahre darstellen. Also übersetzt heißt das, VW weiß bislang nicht, was dort nach 2030 in ausreichender Menge und zu konkurrenzfähigen Kosten gebaut werden soll. Aber genau diese Werksschließungen seien keine Zukunftslösung, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies. Den hören wir gleich hier bei uns im Interview. Aber erst einmal fasst Bertil Starke die Betriebsversammlung in Wolfsburg zusammen.
Die Arbeitnehmerseite zeigte sich von dem Auftritt von Konzernchef Blume im Stammwerk in Wolfsburg enttäuscht. Von VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hieß es im Anschluss schriftlich, Blume habe Stellenabbauzahlen mit dem groben Rechenschieber theoretisch herleiten lassen. Heraus komme die Zahl von 50.000 Jobs, die zusätzlich wegfallen könnten. Das Vertrauen in Blume sei beschädigt, so Cavallo. Nach VW-Angaben hatte Blume am Vormittag den Beschäftigten noch einmal die Probleme bei Volkswagen benannt. Das sind aus seiner Sicht vor allem die Kosten. Die lägen bei VW rund 30% über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Volkswagen kämpft zurzeit außerdem mit einer schwachen Auslastung der Werke. Das betrifft vor allem die Standorte Emden, Hannover, Zwickau und das Audi-Werk in Neckarsulm. Für diese Standorte gibt es noch keine Nachfolgemodelle. Der Auftritt von Blume in Wolfsburg heute markiert den Auftakt weiterer außerordentlicher Betriebsversammlungen. Die sind noch bis zum kommenden Montag an den weiteren VW-Standorten in Deutschland geplant.
Also um das nochmal zu unterstreichen, Werksschließungen sind so erstmal nicht beschlossen, das betonte Blume heute auch. Aber innerhalb der kommenden 6 bis 12 Monate will er belastbare Perspektiven für alle Standorte entwickeln. Den Rahmen dafür bildet offenbar das Group Target Picture 2030. An diesem Zukunftsplan arbeitet der Konzernvorstand nach eigenen Angaben seit einigen Monaten. Und der Plan sieht weniger Modelle, deutlich weniger Ausstattungsvarianten, schlankere Strukturen und eine kleinere Produktionskapazität vor. Außerdem soll im Konzern über eine Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen wohl nachgedacht werden. Zumindest gibt es immer wieder Berichte darüber. Dadurch könnte auch der besondere Einfluss Niedersachsens über das VW-Gesetz geschwächt werden. Einer der schärfsten Kritiker möglicher Werksschließung ist Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies. Er ist allerdings kein Beobachter von außen. Niedersachsen hält ja 20% der VW-Stimmrechte und Lies sitzt selbst im Aufsichtsrat. Heute Nachmittag konnte ich mit ihm sprechen. Ich habe ihn gefragt, wir haben ja gerade gehört, es gibt ja noch ähnliche Auftritte in Emden, im Werk in Hannover zum Beispiel. Was rät Olaf Lies da dem VW-Vorstand für die nächsten Termine?
Erstmal ist es richtig, dass das stattfindet, weil ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Volkswagen auch einen Anspruch darauf haben, aus erster Hand zu erfahren, was eigentlich diskutiert und geplant ist. Und wichtig ist dabei, jetzt nicht den Versuch zu unternehmen, in der Sache harte Entscheidungen treffen zu wollen, aber gegenüber den Kolleginnen und Kollegen das nicht offen anzusprechen. Mhm. Sondern der Disput, den wir haben, und der ist wirklich groß, den muss man auch offen benennen, aber immer die Tür öffnen. Und dafür will ich auch gerne mitsorgen, dass wir wieder an den Tisch kommen und gemeinsame Lösungen finden.
Aber was hat Sie heute geärgert?
Na, mein Eindruck ist, bei dem, was ich gehört habe, dass sozusagen das, was ich gerade im Streit erlebe, dass es doch sehr hart um die Frage der Standorte geht, dass wir sehr dafür werben, dass wir sozusagen Zukunftsoptionen brauchen, dass sich das nicht nur in den Worten dann wiederfinden muss, sondern das müssen wir dann auch gemeinsam so auf den Weg bringen. Und wenn das die Lösung sein kann, dann bin ich sehr froh. Ich weiß, dass die Herausforderungen groß sind, aber wir brauchen gerade auch für die Standorte Zukunftsperspektiven.
Nach Medienberichten wird aber auch überlegt, die Kernmarke Volkswagen in eine eigene Aktiengesellschaft auszugliedern. Ist Ihnen ein solcher Plan offiziell bekannt?
Ich will mal nicht über Internas vom Aufsichtsrat reden. Ich will mal sagen, was mir wichtig ist. Und ich glaube, dass wir allesamt aufpassen müssen, dass wir uns jetzt mit den Fragen beschäftigen, die wirklich elementar sind. Und die hat der Vorstand adressiert, Synergien zu heben, sich zu überlegen, ob die Variantenvielfalt nicht zu groß ist. Das sind alles Themen, bei denen ich absolut der Meinung bin, da müssen wir gemeinsam hart dran arbeiten, um auch die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Irgendwelche Strukturfragen, die heute überhaupt nicht weiterhelfen, wo ich auch gar nicht erkennen kann, was sie bringen sollen, die lenken aus meiner Sicht viel zu stark von den eigentlichen Herausforderungen ab.
Aber Sie sagen schon, das VW-Gesetz, das ja Niedersachsen seit Jahrzehnten eine Sonderstellung verschafft, das ist zeitgemäß, weil es scheint ja teilweise aus wirtschaftlicher Sicht, aus Konzernsicht einfach auch ein großer Tanker zu sein, ein schwieriges Vehikel, das man da bewegt.
Ich glaube, dass das Unternehmen immer ein Tanker ist. Deswegen war er auch immer als mit einer geraden Furche unterwegs und zwar sehr, sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, muss man daran erinnern, und zwar mit dem VW-Gesetz, mit der Mitbestimmung. Also ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Eindruck erweckt, wenn es die sozusagen das VW-Gesetz nicht gäbe oder die Mitbestimmung, dann wäre das Unternehmen erfolgreich. Das ist falsch. Das hat eine Eigentümerstruktur, so wie sie ist, und dazu gehört das Land und dazu gehört auch das Volkswagen-Gesetz. Und daran halten wir auch fest und wir sind Teil von Zukunftsentwicklung und wir sind nicht Teil eines Problems, wie es gerne dargestellt wird. Und da bin ich zutiefst überzeugt und ich finde es immer fatal, wenn man in den schwierigen Zeiten, die es immer mal gegeben hat, den Eindruck erweckt, als sei das sozusagen dem System geschuldet. Das ist ja auch der Frage geschuldet, haben wir zur richtigen Zeit die richtigen Modelle? Schaffen wir das, die Kunden zu adressieren? Ich meine, wir sind das erfolgreichste Unternehmen in Europa, der Volkswagen-Konzern mit den Elektrofahrzeugen. Besser als alle anderen. Also wir bauen ja auch auf einer Stärke auf. Wenn ich den ID Polo und die Derivate nehme, dann entwickelt sich gerade was wirklich Positives. Wir müssen auch da sehen, wir müssen den Anspruch an uns haben, mit dem wachsenden E-Mobilitätsmarkt wächst bei uns auch die Produktion. Und dann frage ich mich, warum ich dann gerade an Standorten, bei denen ich E-Mobile produziere, die dann zukünftig nicht brauche, wenn ich doch davon zukünftig mehr in den Markt bringen will.
Um diese Fragen zu klären, gibt sich der Vorstand jetzt noch ein paar Monate. Was ist, wenn es eben doch auf Werksschließungen hinausläuft? Wie könnte man sich wehren da auch seitens Landes?
Na, zunächst kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, was für Sorgen sich die Kolleginnen und Kollegen da machen. Die Familien, die gar nicht wissen, wie es weitergeht, die jetzt vor dem Urlaub, da muss man sich auch mal überlegen, was das für eine Art ist, zu kommunizieren, so in Angst und Schrecken versetzt werden. Was das auch mit den Regionen macht. Ich hatte die Oberbürgermeister der Region, der Städte ja bei mir, wir haben sehr intensiv diskutiert. Also, unser gemeinsames Anliegen muss doch sein, den Industriestandort Deutschland zu stabilisieren. Ein ganz wesentlicher Anker, machen wir übrigens mit anderen Teilen auch, ist dabei die Automobilindustrie. Worauf wir aufpassen müssen, und da sind wir als Land gefragt und als Bund gefragt, wie schaffen wir das eigentlich, zu fairen Wettbewerbssituationen zu kommen? Also wir haben bei den reinen Elektrofahrzeugen das Thema Zölle, also fairer Handel mit China gelöst. Bei den hybriden Fahrzeugen haben wir es nicht gelöst. Also müssen wir doch auch den fairen Wettbewerb im Blick haben. Das heißt, auch wir als Politik, Land, Bund und Europa haben natürlich auch eine Verantwortung dafür, eine Wettbewerbssituation zu schaffen, bei der eben auch die Standorte in Deutschland eine echte Perspektive haben.
Sagt Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies in der Bemühung, eine gemeinsame Lösung für VW zu finden. Heute hat der Konzernchef Oliver Blume bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg für seine Sparpläne geworben. Morgen folgen unter anderem noch Versammlungen in Emden und am Montag eine solche in Hannover. Selbst als Friedrich Merz im Urlaub war und öffentlich kaum etwas von ihm zu hören war, riss die Kritik ja nicht ab. Im Gegenteil, viel zu lange sei er abgetaucht, hieß es. Vom Urlaubskanzler war die Rede. Die Umfragewerte sanken weiter. Dabei lief es für den Kanzler bereits vor der Sommerpause nicht unbedingt rund. Wir erinnern uns an den holprigen Kabinettsumbau. Und dann überschattete das ganze angekündigte Reformpaket. Während Merz dann Urlaub machte, eröffneten drei CDU-Ministerpräsidenten eine neue Rentendebatte. Und auch der Streit über die geplante Steuerreform ist wieder lauter. Und dann war da noch der Hitzesommer und die neuen Fragen, die das an die Bundesregierung aufgeworfen hat. Jetzt will der Kanzler zurück in die Offensive. Auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg hat er sein Kabinett heute zu einer zweitägigen Klausur versammelt. Die große Überschrift: Deutschland auf Kurs bringen. Was sich die Regierung von dieser Klausur verspricht, habe ich mit unserer Korrespondentin Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio besprochen, die vor Ort bei der Klausur ist, und gefragt, welche ungelösten Konflikte hat das Kabinett denn damit in das Schloss von Neuhardenberg gebracht?
Also zu den aktuellen Konflikten würde ich jetzt mal die Diskussion darüber zählen, wie es jetzt mit der Zuckersteuer weitergeht. Das ist sozusagen etwas, was Finanzminister Lars Klingbeil heute noch mal so in seine Aktentasche gesteckt bekommen hat als Konflikt, weil er da die Unionsseite widerspricht bei den Vorschlägen. Und dann bleibt natürlich der schon seit Wochen schwelende Konflikt, ob man das Thema Klimaschutz stärkt, indem man es durch eine Grundgesetzänderung zu einer größeren Gemeinschaftsaufgabe macht. Das sind, glaube ich, so die aktuelleren Konflikte, die hier mitgebracht werden. Und dann hat man natürlich dann die Klassiker der letzten Monate, wo man eben innerhalb der Koalition einigen muss, wie man sozusagen die großen Reformen, die jetzt kommen sollen, Rente, Gesundheit, Pflege, Steuern, wie man die dann ganz konkret ausgestaltet.
Du hast die Zuckersteuerdebatte gerade schon gebracht. Darauf schauen wir hier in den Themen des Tages auch noch zum Ende. Aber schauen wir mal auf das Motto, das sich der Bundeskanzler, das Bundeskanzleramt für diese Klausur selbst gegeben hat. Deutschland auf Kurs bringen. Welche Rolle spielt da bei diesen Tagen auch so das persönliche Zusammenfinden? Also Stichwort Teambuilding nach diesem Regierungsumbau.
Ganz große Rolle. Heute Vormittag, als die Minister vorgefahren sind in ihren Limousinen, beim Reingehen haben sie alle betont, die Stimmung ist gut. Als sie rausgekommen sind vorhin nach den ersten Sitzungen, haben sie erzählt, die Atmosphäre ist ganz toll. Es werden Anekdoten erzählt. Bärbel Baas, die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin, die hätte die ganze Zeit mit einem CDU-Kugelschreiber mitgeschrieben. Das würde doch zeigen, wie toll die Stimmung ist. Man will natürlich nach außen dieses Image bringen. Wir halten zusammen. Wir als Koalition machen weiter. Wir sind handlungsfähig. Und der Kanzler hat eben auch gesagt, die Menschen erwarten zu Recht von einer Regierung, dass sie handelt und wir handeln. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie konkret sie das dann in den nächsten Wochen und Monaten tun werden.
Und welche Impulse erwartet sich die Regierung da von den eingeladenen Gästen aus Industrie, Handwerk oder auch der KI-Branche?
Heute war ein richtig spannender Tag. Also es war wirklich einer der führenden Denker in der KI-Welt hier zu Gast. Der Konzernchef von Cohere, das ist ein kanadischer Vordenker in der KI, der hat wohl einen sehr, sehr interessanten Impuls gebracht und mehr oder minder versucht, der Bundesregierung Beine zu machen, dass man beim Thema KI Tempo gewinnt, um eben nicht noch weiter abgehängt zu werden von China und den USA.
Morgen stehen auch die Folgen des Hitzesommers auf dem Programm und 5 SPD-geführte Ministerien wollen ja Klimaanpassung und Naturschutz als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankern. Wie realistisch ist da überhaupt eine gemeinsame Linie mit der Union?
Also ich sehe da noch keine Bewegung bei der Union, weil man ja auch für eine Grundgesetzänderung Stimmen der Linkspartei zum Beispiel bräuchte. Und das möchte man eigentlich verhindern. Man braucht ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag dafür. Da sehe ich jetzt erstmal keine Bewegung. Aber ich sehe Bewegung in der Rhetorik von Friedrich Merz, dem Kanzler. Der war ja in den Wochen der Hitze und der Dürre still. Er war ja auch im Sommerurlaub. Aber ich finde, er hat jetzt eine gewisse Tonänderung gezeigt, als er auch heute, als er reinging beim Eingangsstatement, sagte, wir werden uns in der Kabinettssitzung, die wird morgen Vormittag stattfinden, eine reguläre Kabinettssitzung, konkret mit dem Thema Hitze und Dürre beschäftigen. Es gibt konkreten Handlungsbedarf. Alle Minister sollen sozusagen vortragen, was sie da sozusagen in petto haben. Und dann will man in den nächsten Wochen, in den nächsten Kabinettssitzungen konkrete Entscheidungen treffen. Er hat gesagt, wir müssen den Klimawandel möglichst stark eindämmen, aber wir müssen das Land auch besser vorbereiten auf diesen Klimawandel, auf die Klimaanpassung setzen. Und das bin ich jetzt mal gespannt, wie dann diese konkreten Entscheidungen des Kabinetts aussehen werden in den nächsten Tagen. Aber ich finde, da hat sich die Rhetorik von Friedrich Merz nach Wochen der Stille ganz schön geändert.
Na, ob das reicht, da hören wir auch gleich die Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann bei uns im Interview, die ja ein Klimasofortprogramm von der Bundesregierung fordert. Dagmar, zum Abschluss, konkrete Beschlüsse sind bei der eigentlichen Klausur ja gar nicht vorgesehen. Woran ließe sich denn trotzdem ein Erfolg messen?
Ich glaube, wenn wirklich das Ganze jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen Tempo bekommt, ich bin wirklich gespannt, was morgen Friedrich Merz konkret in der Abschlusspressekonferenz mitzuteilen hat, gemeinsam mit SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil. Da bin ich wirklich gespannt. Er muss wirklich so eine Art Roadmap machen für die nächsten Wochen und Monate, wie man diese Reformen, die ja eigentlich im Grundsatz beschlossen sind in der Koalition, wie man die ganz konkret in den Bundestag bringt und dort auch zu Mehrheiten bringt. Das ist wirklich jetzt der Knackpunkt für diese Koalition. Und da muss er jetzt morgen spätestens bei der Abschlusspressekonferenz sagen, wie er sich das vorstellt. Er hat gesagt, die Bürger erwarten zu Recht, dass eine Regierung handelt. Und er hat gesagt, wir handeln.
Aus Neu-Hardenberg, aus Brandenburg, berichtet Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio hier in den Themen des Tages eben über Tag 1 der Kabinettsklausur. Und ob dieser Aufbruch trägt, eine Roadmap reicht. Darüber konnte ich auch mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann sprechen. Ich habe sie gefragt, was erwartet sie denn von dieser Klausurtagung? Also welches Ergebnis müsste nach diesen beiden Tagen stehen?
Es müsste klar sein, dass Friedrich Merz nicht nur ankündigt, sondern handelt. Und zwar in Sachen Bekämpfung der Klimakrise. die ist zwingend notwendig. Wir alle wissen, in diesem Sommer sind 14.000 Menschen gestorben, weil es zu heiß war. Und das zeigt, Hitze ist längst eine Frage von Gesundheit und Lebensqualität. Und die Städte und Gemeinden brauchen jetzt dringend Unterstützung, und das vom Bund und vom Land. Und deshalb machen wir uns als Grüne stark dafür, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe, Klimaanpassung und Naturschutz gibt, damit der Bund den Städten klar sagt, so, wir unterstützen euch bei dieser großen Herausforderung, Klimakrise, Bekämpfung jetzt. Und da erwarte ich Taten und nicht nur Ankündigungen.
Stichwort Geld. Dafür reichen die vorhandenen Mittel, das Sondervermögen, die Sonderschulden von 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen, das ja auch Sie mit den Grünen im Bundestag mit auf den Weg gebracht haben, das reicht nicht aus?
Ja, wir haben aus guten Gründen dieses Sondervermögen für die Klimaneutralität mit auf den Weg gebracht. Aber zum einen gilt es jetzt, die Aufforderung an den Finanzminister und die Bundesregierung, dieses Geld nicht für Verschiebebahnhöfe und Lieblingsprojekte dieser Koalition zu nutzen und dem Klimaschutz zu entziehen. Das ist unsere Erwartung an diese Regierung. Und das Zweite ist, nein, die Gelder reichen nicht aus, denn die Klimaanpassung gerade in den Städten erfordert wirklich jetzt ein Handlungskonzept. Und darüber hinaus erwarten wir, dass die Ministerin für Wirtschaft und Energie ihren Anti-Klimakurs aufgibt. Und deshalb brauchen diese Gesetze, die wir gerade im Deutschen Bundestag jetzt bald diskutieren, zu der Frage erneuerbare Energien, zur Frage Netzausbau, ein Reset.
Da hören wir ja ganz klar, es ist ein Kernthema der Grünen. Und gerade als Oppositionspolitikerin liegt da das ein oder andere für Sie auf dem Elfmeterpunkt. Aber wenn wir auf die Wahlen jetzt schauen, die anstehen, die ja auch ein großes Thema auch für diese Regierung jetzt sein werden, in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, da kämpfen die Grünen ja um den Einzug in die Landtage. Warum erreicht die Partei mit diesem Thema, das Sie jetzt ja auch so als Schwerpunkt nochmal setzen, bislang doch weniger Menschen?
Für uns geht es natürlich ganz zentral um die Bekämpfung der Klimakrise. Und dieser Sommer hat das deutlich gemacht, dass das etwas ist, was an Leib und Leben ja jeden Tag alle spüren. Aber darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass die Frage des bezahlbaren Lebens, die bezahlbaren Mieten, die wichtigen Sozialreformen, die anstehen, jetzt auch endlich angegangen werden. Und hier erleben wir ja in letzter Zeit seit diesen anderthalb Jahren großer Koalition, kleiner Koalition aus Union und SPD, dass es ständig große Erwartungen gibt, die geweckt werden, aber enttäuscht werden letztlich, weil zu wenig passiert. Und deshalb ist für uns als Grüne neben der zentralen Frage Klimaschutz auch das bezahlbare Leben, die soziale Frage, die Gerechtigkeit eine ganz große. Damit versuchen wir, Menschen zu erreichen und deutlich zu machen, auch das ist uns ein zentrales Anliegen. Und darüber hinaus geht es natürlich gerade in Sachsen-Anhalt ganz konkret auch darum, eine AfD-Alleinregierung zu verhindern. Und da ist die Garantie, die kleinen Parteien, Bündnis 90, die Grünen zu stärken und den Einzug in den Landtag zu garantieren. Und mein Eindruck ist, dass immer mehr Menschen für diese Argumente auch ganz offen sind. Wir erleben gerade in Sachsen-Anhalt sehr viel Zuspruch.
Soweit die Meinung der Grünen Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann zur laufenden Kabinettsklausur in Neubrandenburg. Sie fordert ja unter anderem ein Klimasofortprogramm von der Bundesregierung. Hier in den Themen des Tages. Zu viel Zucker ist ungesund, besonders wenn er über Limonaden, über Cola oder Energy Drinks aufgenommen wird. Länder wie Großbritannien haben deshalb eine nach dem Zuckergehalt gestaffelte Steuer eingeführt und viele Hersteller haben sich daraufhin auch angepasst und ihre Rezepturen geändert. Auch in Deutschland wird ja eine so ähnliche Steuer geplant. Über ihre Ausgestaltung gibt es aber immer noch, zumindest Unklarheit, fast Streit. Ein Eckpunktepapier aus dem Finanzministerium geht deutlich weiter als bisher bekannt. Und das sorgt für Wirbel in Berlin. Darüber konnte ich vor der Sendung mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Mario Kubina sprechen. Ich habe ihn gefragt, was ist denn neu am Vorschlag aus dem Ministerium von Lars Klingbeil?
Also was wir bisher wussten, war, dass diese Zuckersteuer eben und das Wort legt es ja im Grunde auch nahe, auf zuckerhaltige Getränke erhoben werden soll. Und jetzt ist es so, dass ein Arbeitspapier in Berlin die Runde macht, wo eben auch die Rede davon ist, dass Getränke erfasst werden sollen, die nur Süßungsmittel enthalten. Da wird auch eine Liste noch dazu gereicht. Da stehen zum Beispiel drauf Nektarsorten, also keine hundertprozentigen Obstsäfte, sondern Säfte, wo noch was beigemischt ist, Smoothies, Sirup. Auch alkoholfreie Biermischgetränke tauchen da auf. Damit ist wohl Radler gemeint oder manche sagen auch Alsterwasser. Hafermilch und Mandeldrinks. Also das ist eine ganze Reihe von Getränken, auf die man jetzt nicht gleich kommen würde, wenn von Zuckersteuer die Rede ist. Und nur Süßungsmittel würde eben auch bedeuten, der Logik nach, dass auch zuckerfreie Limonaden erfasst würden.
Wie hoch soll denn die Zuckersteuer ausfallen? Und Folgefrage, wie viel Geld könnte so zusammenkommen?
Also bei zuckerhaltigen Getränken, die ja auch nach wie vor besteuert werden sollen, nicht nur die mit Süßungsmitteln, bei den zuckerhaltigen Getränken wird es so sein, dass wenn der Zuckergehalt noch relativ gering ist, da soll es dann losgehen bei 26 Cent pro Liter und das soll dann gestaffelt hochgehen, so jedenfalls dieses erste Arbeitspapier, auf 38 Cent je Liter. Und wenn es jetzt nur um Getränke mit Süßungsmitteln geht, da soll es einen einheitlichen Satz von 26 Cent pro Liter geben. Und insgesamt hofft die Bundesregierung, dass schon im nächsten Jahr auf diesem Weg etwa 650 Millionen Euro zusammenkommen könnten.
Und wie kommt das in Berlin so an?
Ja, unterschiedlich. Also natürlich wissen die Beteiligten auch, dass das schon ein Thema mit Aufregerpotenzial ist. Und deswegen wird das jetzt auch so ein bisschen weitergereicht zwischen den Ministerien wie eine heiße Kartoffel. Also was wir hören, ist, dass dieses Arbeitspapier, von dem jetzt gesprochen wird, aus dem SPD-geführten Finanzministerium kommt. Federführend sei für die ganze Sache aber eigentlich das CDU-geführte Gesundheitsministerium zuständig. Und von dort hören wir jetzt lediglich, naja, die Beratungen über dieses Gesetz, die laufen. Und die Zurückhaltung, die hat schon auch einen Grund, weil das Ganze innerhalb der Koalition nicht unumstritten ist. Also die Zuckersteuer an sich, da ging es noch gar nicht darum, ob auch Getränke nur mit Süßungsmitteln einbezogen werden oder nicht. Aber gerade dieser Punkt, der sorgt jetzt wieder in den Reihen von CDU und CSU für Unruhe. Also ob das tatsächlich alles am Ende so auch im Gesetzestext stehen wird, wie wir das gerade diskutieren, da sehe ich noch ein paar Fragezeichen.
Es war ja ähnlich beim Vorschlag der 5 SPD-Bundesminister, für den Hitzeschutz das Grundgesetz zu ändern. Vergangene Woche war das. Das kommt ja, so scheint es zumindest, nicht abgestimmt mit der Unionsseite. Warum? Wie schätzt du das ein?
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass eine Zuckersteuer ein Thema ist, das sehr viele Menschen betrifft. Eben alle, die gerne Getränke zu sich nehmen, die einfach süß sind. Und gerade im Sommer macht man das ja. Und in dieser zu Ende gehenden Sommerpause, wo eh schon so viel diskutiert wurde, wo bleibt der Kanzler eigentlich, wenn so viele Wälder in Deutschland brennen? Wie reagiert die Bundesregierung auf einen Drohnenvorfall in Leipzig? Was sind die Schlüsse, die Schwarz-Rot aus der verpatzten oder zumindest holprig verlaufenden Kabinettsumbildung zieht. Also das alles hat diese Sommerpause überlagert und jetzt auch noch so eine Debatte über ein Dokument, das halt augenscheinlich geleakt wurde. Das kommt jetzt für die Koalition zur Unzeit und deswegen reagiert man da auch nicht besonders abgestimmt für den Moment auf dieses Leak.
Abschließend, wie wahrscheinlich ist es, dass die Zuckersteuer so kommt, wie es in diesem Eckpunktepapier steht?
Ja, das würde ich jetzt mal betonen. Es geht um ein Eckpunktepapier oder besser gesagt um ein Arbeitspapier. Das ist eine erste Grundlage. Die regierungsinterne Abstimmung, die läuft noch. Wir sind also wirklich noch weit davon entfernt, einen Gesetzentwurf zu einer Zuckersteuer zu haben. Also Strich drunter, ja, die Grundsatzeinigung auf eine solche Zuckersteuer bei Getränken, die steht. Ich wäre auch überrascht, wenn das jetzt nochmal wirklich in Frage gestellt wird. Aber gerade dieser springende Punkt, das Neue, über das wir heute diskutieren, sind davon dann auch betroffen, Getränke nur mit Süßungsmitteln. Das, denke ich, wird jetzt noch innerhalb der Koalition diskutiert. Und ob das dann am Ende auch im Gesetzestext steht, da bin ich gespannt.
Ja. Informationen von Mario Kubina aus dem Hauptstadtstudio über die geplante Zuckersteuer und wie über deren Ausgestaltung innerhalb der Regierung auch künftig noch gerungen werden wird. Und das waren unsere Themen des Tages an diesem 25. August mit dem Streit über die Zukunft der deutschen VW-Standorte und die Kabinettsklausur der Bundesregierung heute und morgen.